Wissen, was verbindet. Der Bossart Expert Talk.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bossart Expert Talk mit Julia Schüle
und Tobias Engelberg. Ich freue mich, dass Sie uns wieder in die Welt der Verbindungstechnik folgen.
Jeden ersten Donnerstag eines Monats laden wir dazu eine Expertin
oder einen Experten
ein, die uns in ihrem speziellen Fachgebiet viel Wissenswertes und Spannendes zu erzählen haben. Uns geht es dabei vor allem darum zu erfahren, wo drückt der Schuh, an was sollte man denken, welche Herausforderungen gibt es und vielleicht, wie kann man diese sehr einfach lösen. Dafür haben wir heute zu Gast Bela Sabo. Herzlich willkommen, Bela.
Hallo miteinander.
Hallo. Die Kunden nennen ihn den Super-Techie. Er selber über sich sagt, er ist glücklich, wenn die Kunden glücklich sind.
Genau.
Und er hat vor sich auch, ihr seht es jetzt vielleicht nicht, aber er hat vor sich einige Artikel. Man hört sie, wir sehen sie und deswegen sollten wir heute eigentlich ein Video machen, aber jetzt ist es nur der Podcast.
Schade eigentlich, weil ich glaube, gerade Expander sind auch extrem interessante Produkte, zu denen ich übrigens ein einigermaßen emotionales Verhältnis sage, soweit man das sagen kann im Bereich der Verbindungstechnik, Bela.
Ja.
Und das weißt du wahrscheinlich nicht, aber an meinem ersten Tag hier bei uns bei Bossart hast du mir Expander gezeigt und Druckverstärker.
Ja.
Und deshalb sind die Produkte und du einfach für mich krass mit dem ersten Tag verbunden.
Kurzer Zwischenruf. Bei Expander geht es nicht um die alten Sportgeräte, die man ziehen und stretchen kann, sondern das wird Bela uns jetzt erklären.
Um Lösungen, wie wir Bohrungen und Hilfsbohrungen verschließen können, dauerhaft, metallisch auf metallisch Dichtung und einfach sicher.
Können wir da nochmal kurz ein bisschen zurückgehen und die Frage beantworten,
bitte.
Wann habe ich eigentlich solche Hilfsbohrungen? Also was ist der typische Anwendungsfall, wann kommt so das Thema Expander zum Tragen überhaupt?
Also im Grunde genommen sieht es so aus, dass die Expander immer dort zum Einsatz kommen, wo wir beispielsweise Fluide oder Gase in bestimmten Blöcken oder Steuerungen, die müssen immer irgendwo hinfließen. Dann haben wir beispielsweise in so einem Hydraulikblock Bohrungen und Hilfsbohrungen, innen drin hat es andere Bauteile und man muss dann so einen Block beispielsweise von außen verschließen oder eine Anwendung von außen verschließen. Das muss nicht unbedingt ein Hydraulikblock sein, das kann beispielsweise auch Batterieversorgungseinheit sein und ähnliches.
Du bist ja bei uns im Segment Maschinenbau und Nutzfahrzeuge.
Ja.
Wo findet man die Expander denn in den Anwendungen?
Das ist ganz einfach, überall dort, wo Fluide gesteuert und begrenzt werden müssen oder abgedichtet werden müssen, da findet man die Expander, mitunter im Maschinenbau, also in der Hydraulik beispielsweise oder im Nutzfahrzeugebereich auch in der Hydraulik und in jüngster Zeit auch überall dort, wo es beispielsweise Anwendungen zum Thema Kühlung geht, in den EV-Anwendungen, also direkt in den Batterien oder aber in den EV-Ladesäulen.
Könntest du uns hier vielleicht ein paar Beispiele nennen? Stell dir mal vor, so jemand wie ich kommt und fragt, was sind das für Fahrzeuge?
Also die Expander gibt es eigentlich überall, sowohl im Auto wie auch im Nutzfahrzeugbereich, im Kleinlasterbereich oder im ganz großen Bereich. Die gibt es selbst, ich sage jetzt mal, bei der Bahn, weil überall dort, wo Fluide transportiert werden müssen, wo Bremsen eingesetzt werden, wo Kraft ausgeübt werden muss, ist meistens Ölfluid dahinter, ja, und die müssen dann ja irgendwo abgedichtet werden. Und diese Abdichtung findet über Expander statt.
Also mir stellt sich jetzt die Frage, welche Fluide laufen denn in dem Gerät, wo der Expander eingesetzt wird?
Das ist eine gute Frage. Überwiegend Öle, aber auch, ich sage jetzt mal, Hydrauliköl, dann aber auch beispielsweise Bremsflüssigkeit, ja, oder Wasser. Je nachdem in Wasseranwendungen. Wir haben zum Beispiel auch Expander in großen Formen eingebaut, wo, ich sage jetzt mal, entsprechende Karosseriebauteile gegossen werden, dort zur Kühlung in den Hilfsbohrungen und Bohrungen. Und da werden praktisch am Ende dann diese Bohrungen verschlossen.
Mhm.
Jetzt hast du gerade schon den Anwendungsfall geschildert, glaube
ja.
ich. Das Verschließen von Hilfsbohrungen, korrekt?
Ja.
Wie funktioniert das eigentlich? Gibt es da unterschiedliche Varianten oder vielleicht kannst du mal das Funktionsprinzip Expander einfach mal kurz versuchen zu beschreiben?
Okay, kann ich gerne. Es ist so, es gibt eben unterschiedliche Typen von Expander. Die einfachen sind diejenigen mit Kugel und Hülse, wie ihr hier seht. Und da sieht es im Prinzip so aus. Man drückt im Prinzip die Kugel in die Hülse hinein.
Also wir sehen eine Hülse, ja, mit einer Riffelung an der Seite, richtig?
Genau, wir haben einen Expander, der ist an der Außenseite, hat der Rillen dran. Und diese Rillen, die verankern sich, expandieren, wenn man die Kugel oben hineindrückt, in das Grundmaterial. Dadurch gibt es eine feste, formschlüssige Verbindung. Die ist auch dicht, also bis zu 500 Bar dicht, ja. Und da gibt es eben zwei unterschiedliche Expandertypen. Der eine ist Kugelhülse und der andere ist ein sogenannter Zugspreizexpander. Der funktioniert im Prinzip ähnlich wie ein Blindnied, mit dem Unterschied, dass hier praktisch der Stift nach hinten weggezogen wird und dann im Prinzip sich dieser Konus in diese Hülse ebenfalls hineinzieht und dann auch diese Riffelung an der Hülse in das Grundmaterial expandiert. Daher auch der Begriff Expander. Der damalige Erfinder wollte einfach ein relativ einfaches Prinzip, welches man im Maschinenbau einsetzen kann, wo man dauerhaft, ich sage jetzt mal Lifetime-Garantie, solange eben der Block in Betrieb ist oder dieses Bauteil in Betrieb ist, sicher verschlossen ist.
Du redest hier vom Versetzen. Gibt es Handwerkzeuge oder mache ich das mit einer Maschine? Wie läuft das ab?
Also man sollte ja grundsätzlich, wenn man so einen Expander setzt, wir sprechen da vom sogenannten Setzprozess, eine möglichst hohe Prozesssicherheit haben. Es ist ja auch ein sogenanntes sicherheitsrelevantes Bauteil. Und ich sage immer, wenn die 500 Bar halten müssen, dann muss man schon ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit haben. Und das bedeutet, die Kugelhülsenexpander, die kann man beispielsweise mit einem Setzstempel relativ prozesssicher setzen. Noch höhere Prozesssicherheit erreicht man, wenn man zum Beispiel eine weg- und kraftgesteuerte Presse hat, wo dann praktisch von oben nach unten, sprich vertikal gesetzt wird und da beispielsweise auch am Ende protokollieren kann. Da gibt es ein IO oder ein sogenanntes NIO-Protokoll, ob der Expander richtig gesetzt wurde. Das ist die eine Seite. Bei dem anderen Typen von Expander, also der ähnlich wie ein Blindnied aussieht, ist es so, da zieht man ja praktisch den Stift nach hinten weg und an der Sollbruchstelle bricht dann das Teil ab. Und auch da gibt es einfache Handwerkzeuge. Es gibt aber auch, ich sage es mal, hydraulisch-pneumatisch betriebene Handwerkzeuge, aber auch Akku-Tools, wo eben diese Werte mit aufgezeichnet werden. Und dann kann man das nachher auswerten.
Also im Setzprozess kann ich soweit kontrollieren und am Ende bekomme ich ein in Ordnung oder nicht in Ordnung Protokoll, wenn ich eine entsprechende Maschine verwende.
Genau.
Gibt es für die Stopfen auch Handwerkszeuge oder muss ich da immer größere Pressen haben?
Ja, es gibt Handwerkzeuge und zwar einen sogenannten Setzstempel, einen manuellen Setzstempel. Die einfachste Prozesssicherheit ist diejenige mit dem Handsetzstempel. Und wenn man dann auf der Prozesssicherheitskette nach oben steigen möchte, dann nimmt man diesen Setzstempel und spannt ihn beispielsweise in eine Kniehebelpresse ein oder in eine hydraulische Presse oder in eine wegkraftgesteuerte Presse. Das ist quasi High-End prozesstechnisch.
Eine Frage, wo mir sich stellt, ist, für was hat man denn überhaupt ein Loch? Also warum ist da ein Loch? Warum bohre ich da ein Loch rein?
Vor allem ein Loch, was ich nachher wieder verschließen will.
Genau.
Eine gute Frage. Es ist so, die Bohrung kommt ja immer dann zustande, wenn man innen drin irgendwelche Fluide einfüllen möchte oder vielleicht innen drin irgendwelche Bauteile durch diese Bohrung innen in das Bauteil einbringen möchte, wie beispielsweise eine Düse oder ein Rückschlagventil. Und dann tue ich das durch die größere Bohrung ja in das Bauteil hineinsetzen und außen verschließe ich das. Zur Bohrung gibt es vielleicht noch zwei Punkte zu sagen. Bei diesen Kugelhülsenexpandern, da brauchen wir eine sogenannte Stufenbohrung, weil ich brauche ja einen Gegenhalt, wenn ich praktisch die Kugel eindrücke. Bei den anderen, ich sage jetzt mal Zugspreizexpandern, sieht es so aus, da brauche ich lediglich eine zylindrische Bohrung. Und das ist deswegen gut, weil das ist der einfachste Prozess bei der Herstellung von Hydraulikblöcken beispielsweise. Und die kann man dann dauerhaft, ich sage jetzt mal mit wenig Aufwand, prozesssicher verschließen. Bei der Bohrung selber ist jedoch noch darauf zu achten, dass wir eine Oberflächengüte, also wir sprechen da von einer Oberflächenrauheit mit einem sogenannten RZ-Wert zwischen 10 bis 30 Mikrometer liegen sollen, damit hier diese Berge und Täler der Hülsen entsprechend mit den Bergen und Tälern des Grundmaterials sich fest verankern können und dadurch diese Festigkeit und auch diesen Betriebsdruck garantieren können.
Bei Bergen und Tälern meinst du die Rillen, von denen wir vorhin gesprochen haben?
Ja, auch die Rillen, aber wenn man beispielsweise ein Material unter dem Mikroskop untersucht, sieht man ja, wenn jetzt das Material nicht gehont oder gerieben ist, sieht man ja Berge und Täler. Und diese Berge und Täler des Grundmaterials sollten sich mit diesen Rillen, Klammer auf, Berge und Täler, so verankern, dass das eine formschlüssige und eine sichere Verbindung ist.
Erreiche ich das, wenn ich einfach nur ein Loch bohre, oder erfordert das eine spezielle Aufbereitung der Bohrung?
Es reicht im Prinzip aus, wenn man ein konventionelles Loch bohrt mit einem ganz gewöhnlichen HSS-Bohrer. Da bekommt man durchaus diese Rauheitswerte zwischen 10 und 30 Mikrometer hin. Es sollten eben keine Spiralriefen in dieser Bohrung sein, sondern ganz gewöhnlich eben. Das würde ausreichen.
Okay. Wenn du jetzt in deinen Arbeitsalltag schaust,
ja.
Was sind da vielleicht die größten Herausforderungen, die immer wieder kommen? Gibt es das überhaupt, die typische Anfrage vom Kunden? Oder was würdest du sagen, wo ist der meiste Klärungsbedarf? Vielleicht in was für Anwendungen oder auch ganz technisch?
Also ich denke, die größten Herausforderungen sind immer diejenigen, wenn Kunden anrufen und nachfragen, sieh, ich habe jetzt das und das Grundmaterial und die Beschichtung, ich möchte einen Expander setzen, wie gehe ich da am besten vor? Es ist beispielsweise so, dass in beschichteten Blöcken oder in beschichteten Bohrungen sollte man grundsätzlich nicht einen Expander setzen, denn Expander, der gehört eigentlich ins Grundmaterial gesetzt. Hintergrund ist beispielsweise, ich mache das mal jetzt an einem Beispiel fest, von Eloxal. Eloxal ist eine feinkristalline Schicht und manche Kunden möchten ihre Hydraulikblöcke eloxieren und da sieht es so aus, diese Eloxalschicht ist sehr kristallin, verbindet sich mit dem Grundmaterial und dadurch, dass man mit dem Expander diese Eloxalschicht durchstößt, kann es unter Umständen zwischen dem Grundmaterial und der Eloxalschicht zu Leckagen kommen. Dies ist natürlich vom Kunden nicht gewünscht und deswegen empfehlen wir praktisch entweder die Bohrung zu verschließen oder erst am Ende, bevor man den Expander setzt, auf das Endmaß zu bohren.
Das war ganz schön technisch.
Ja. ist es.
Vielleicht nochmal eine Stufe zurück von der Technikintensität. Ich habe mal gesehen, wie man im 3D-Druck so Strukturen, ich sage mal so einen Hydraulikblock oder so, dass man das halt direkt druckt, so wie nachher die Verbindungen sein müssen.
Ja. Ne?
Quasi. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn ich im Hydraulikblock ganz einfach um die Kurve will, 90 Grad zum Beispiel, dann kann ich ja schlecht 90 Grad einfach bohren.
Richtig.
Also, weiß nicht, vielleicht auch schlechtes Beispiel, weil ich könnte ja so aufeinander zubohren. Weiß ich nicht, ob das dann ausreicht. Oder wenn ich vielleicht komplexere Kanalstrukturen habe, dann brauche ich so Hilfsbohrung. Da kommt dann der Expander zum Einsatz.
Richtig. Richtig. Genau.
Jetzt, wenn ich es im 3D-Drucker mache, kann ich ja direkt auch komplexe, verschlungene Bewegungen drucken. Wie siehst du das im Hinblick auf die Produktgruppe und die Entwicklung und die Notwendigkeit von Expandern in der Zukunft?
Ich sehe das momentan sehr, sehr gelassen und zwar mitunter auch deswegen, weil sicherlich kann man im 3D-Druck Verschiedenes sehr gut generieren. Allerdings denke ich, dass dieses Material des 3D-Drucks, das ich durchaus kenne, weil wir haben ja einige Kunden in diesem Bereich auch, dass dort die Problematik diejenige ist, die Festigkeitsklasse des Materials. Das heißt, solange wir irgendwo bei niedrigen Drücken sind, ich sage jetzt mal 5 oder 10 Bar, wird es vielleicht auf lange Sicht hin für den Expander kleinere Anwendungen geben, aber sobald ich mal Richtung 200, 300, 500 Bar oder auch 1000 Bar gehe, wird es umso wichtiger, dass das Grundmaterial entsprechend die Festigkeitsklasse hat und die kriege ich eben beim 3D-Druck nicht hin, sondern nur, wenn ich Rohmaterial habe, das auch entsprechende Festigkeitsklassen, also Zugfestigkeitsklassen praktisch ja,
aufweisen.
Aufweisen, ja, wie auch immer, haben. Ja.
Ich habe mal kurz eine Zwischenfrage. Und
bitte.
Zwar, warum kann man das Loch in dem Hydraulikblock zum Beispiel nicht einfach zuschweißen? Also ich könnte ja theoretisch sagen, ich schweiße es jetzt einfach zu, statt einfach ein Expando zu setzen.
Das ist auch eine sehr gute und berechtigte Frage. Ich denke, Schweißen ist ja vom Grund her, gehört irgendwo in die Konstruktion, also Maschinenbau und so weiter hinein. Und wenn wir schon in der mechanischen Fertigung sind, dann gehen wir nicht nochmal 2 Schritte zurück oder 3 Schritte zurück von der Prozesssicherheit auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, an selber Stelle, wo man bohrt, vielleicht ein Gewinde einzubringen. Allerdings dauert das meistens prozesstechnisch länger, weil ich ja noch ein Gewinde nachschneiden muss, das prüfen muss, ob das auch richtig ist, etc. Wenn man es aber an der Komplexität eines Hydraulikblockes sieht, da hat es ja teilweise in der Tat auch Gewinde drin, weil ich muss ja irgendwie diese Fluide über Schläuche und Rohre dorthin transportieren, um dann entsprechend zu schalten. Das ist sehr der Fall im landwirtschaftlichen Bereich, ja, wo wir beispielsweise einen Hydraulikblock haben und unterschiedliche Schläuche gehen da weg und der sitzt dann an seinem Joystick und bedient das Ganze, ja. Und da sind ja durchaus auch Gewinde drin. Und die Expander sind eben dort drin, wo die Hilfsbohrungen verschlossen sind. Und ansonsten gehen da Schläuche über Flansche etc., Verschraubung weg.
Mhm. Okay. Also Bela, du hast uns schon Vorteile von der Expandung genannt, zum Beispiel die Prozesssicherheit. Gibt es denn noch andere Vorteile, die du uns nennen könntest?
Ja, es ist prozesssicher, wie du schon genannt hast. Es ist schnell, also es ist eine schnelle, simple Lösung, um Bohrungen zu verschließen. Es ist manipulationssicher. Es ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, wo man eben mit besonderem Augenmerk darauf schauen muss, dass das auch funktioniert und dicht hält. Und es ist wirtschaftlich.
Ich würde jetzt gerade mal einhaken, weil ich das Bitte. Wort manipulationssicher so jetzt gerade nicht zuordnen kann.
Ah, okay.
Könntest du vielleicht kurz erklären, was das ist?
Ja, wir haben den einen oder anderen Kunden, der hat bisher in der Vergangenheit beispielsweise eine Madenschraube verwendet. Da muss man ja erstmal ein Gewinde praktisch einsetzen. Mhm. Dann muss man eine Madenschraube besorgen. Dann tut man die irgendwie mit Dichtungsmittel irgendwie einschrauben. Und das ist ihm praktisch zu risikoreich, weil jeder da theoretisch mit einem Imbusschlüssel diese Madenschraube rein- und rausdrehen kann. Und wenn es eben um sicherheitsrelevante Bauteile geht, ob das jetzt im PKW, im Fahrrad- oder Motorradbereich ist, da möchte er gern diese Bohrung manipulationssicher verschließen, weil es geht ja letztendlich um die Sicherheit, also auch um Straßenverkehr, Bremsen etc. Und das nennt man dann manipulationssicher, dass keiner von außen drankommen kann.
Du hast noch gesagt, wenn ich ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit haben möchte.
Ja.
Seit wann gibt es eigentlich Expander? Also das heißt ja im Grunde, ist es auch eine erprobte technische Lösung, die sich bewährt hat in der Vergangenheit. Seit wann gibt es das eigentlich?
Die Expander gibt es zwischenzeitlich über 50 Jahren am Markt. Und das hat jemand erfunden, der Herr König ehemals. Und der wollte einfach einfache Lösungen haben, wie man Bohrungen sicher verschließen kann, gegen hohe Drücke und auch dicht verschließen kann.
Mhm.
Also quasi, weil einfach, einfach, einfach ist.
Genau so. Weil es so einfach ist und so schön.
Wie verhält sich das jetzt, wir haben das schon ein bisschen mal gestriffen, das Thema, mit der Wirtschaftlichkeit von so einem Expander? Also wir haben ja verschiedene andere Möglichkeiten eben auch mal andiskutiert.
Ja.
Wie stellt sich die Expander-Lösung im Vergleich zu anderen Punkten, die wir jetzt hatten, ich sag mal zuschweißen, Gewinde einbringen, verschrauben oder was anderes, 3D-Druck, wie stellt sich der Expander da im Vergleich dar?
Also ich bin mir sicher, wenn man allein den Zeitaufwand sieht beim Schweißen oder beim Gewinde einschneiden oder 3D-Druck, da liegen wir mit Sicherheit, ich sage jetzt mal, vielleicht bei 30-40% und des gesamten Zeitaufwandes. Und das ist natürlich dann wesentlich schneller. Ich habe kürzere Prozesszeiten, ja, kann quasi in der gleichen Zeit mehr Bohrungen verschließen, wie ich sonst beispielsweise in anderen Bereichen hätte.
Also Bela, mir stellt sich die Frage, was sind so 5 Kernfragen, was du dem Kunden stellst, wenn er sagt, hey, ich brauche eine Anwendung, ich brauche eine Lösung. Was stellst du dem Kunden für Fragen?
Meistens frage ich, wie kommen Sie denn auf den Expander? Und dann sagt er, ja, das kennen wir, das hat sich schon lange bewährt oder ich habe jetzt das über einen Studienkollegen erfahren, da gibt es dieses und oder jenes. Mhm. Das ist mal, also wie kommt er denn grundsätzlich auf diesen Königsexpander?
Um die generellen Bedürfnisse zu erfragen.
Richtig, erstmal, richtig.
Ne? Worum geht es
genau,
in der Anwendung
genau.
und so weiter.
Also da komme ich jetzt genau dahin, Tobias. Und zwar, es geht dann darum, was haben wir für einen Druckverlauf, was ist die Anwendung, wie viel oder was ist das Medium, welches Medium haben wir und warum genau diesen Expander, weil wir haben ja unterschiedliche Qualitätsstufen in den Expandern, sowohl bei den Kugelspreizexpandern wie auch bei den Zugspreizexpandern. Da gibt es ja unterschiedliche Klassifikationen bis 500 Bar oder nur bis 60 Bar. Das ist ganz individuell. Also all diese Fragen stelle ich auch, in was für ein Grundmaterial ersetzen möchte. Und ob das jetzt beispielsweise automatisiert sein soll, ob das eine hohe oder eine kleine Stückzahl ist, ob das ein Serienprodukt ist, hängt sicherlich auch da davon ab, was er dann für ein Werkzeug möchte oder vielleicht schon eins hat.
Ja, klar.
Und das sind eben so die Randbedingungen, die ich zusätzlich abfrage.
Ja. Bela, mich würde interessieren, ob dir ein spezieller Kundenfall mal im Kopf geblieben ist, wo du sagst, okay, das war was Außergewöhnliches oder war hochinteressant. Ist da was, wo du auf Anhieb sagen kannst?
Ja, da fällt mir wirklich so auf Anhieb was ein. Wir hatten einen Kunden, der hat vor circa 5 Jahren, also das ist ein langjähriger Kunde, der hat aber vor 5 Jahren ein neues Bauteil entwickelt und der hat sich immer gewundert, warum er da ein bisschen so Probleme hat. Also bei seinen Blöcken, die er im Einsatz gehabt hat, da hat sich im Laufe der Jahre immer so über die Kante hinweg so ein ganz dünner Spannungsriss entwickelt. Und wir haben dann diesen Block genommen, haben ihn dann zum Engineering in die Schweiz geschickt, haben dann festgestellt, wenn man die Bohrung ein bisschen versetzt und ein bisschen anders konstruiert, aber die Funktion gleich bleibt, dass er dann wahrscheinlich mehr Erfolg hat. Und das hat auch damit zu tun, dass man beispielsweise die Fräsrichtung des Blockes geändert hat, ja. Und das hat dazu geführt, dass er dann zukünftig bei diesem einen Bauteil keinen Ausfall mehr hat. Und was mich besonders gefreut hat, ist das, dass er dieses Jahr auch schon wieder auf uns zugekommen ist. 5, 6 Jahre später hat einen ähnlichen Fall wieder. Und wir konnten ihm da auch wieder über unser Engineering was Fundiertes, ich sage jetzt mal, zurücktransportieren. Und er hat das befolgt. Und wir haben ihn extrem gut beraten und er ist happy und es läuft wieder weiter.
Wunderbar.
Und damit wirst du am Ende natürlich deiner großen Prämisse eigentlich gerecht. Hauptsache, der Kunde ist glücklich und zufrieden und gut versorgt.
Genau.
Optimalerweise mit Expandern natürlich. Du machst aber bei uns ja noch andere Produkte auch. Also du betreust ja noch eine größere Produktgruppe, wo jetzt Expander nur ein Teil von sind, richtig?
Das ist richtig. Ich betreue Sealing und Fluid Control. Dazu gehören eben auch die Rückschlagventile, die Restriktoren und auch alles, was mit hydraulischer Druckverstärkung zu tun hat.
Ja, ich habe den Eindruck, dass das Thema jetzt wieder sehr technisch wird und wir wahrscheinlich besser einen eigenen Podcast darüber machen,
genau,
oder?
Genau, denke ich auch, ja.
Ja. Können wir gerne machen.
In dem Sinne, Bela, vielen herzlichen Dank,
Dankeschön,
dass du dir die Zeit genommen hast, uns in das Thema Expander ein bisschen mitzunehmen.
Gerne.
Vielleicht sogar ein Stück weit für die Expander-Technik zu begeistern. Für mich war es auf jeden Fall wegen meiner besonderen Verbindung von meinem ersten Arbeitstag extrem interessant, da jetzt nochmal auch technisch ein bisschen rein abzutauchen. Ich habe auch viel gelernt wieder. Ich glaube mal, es ist ein extrem breites Feld, wird auch ein breites Feld bleiben.
Ist es, ja.
Was ich mitgenommen habe, ist, wenn ich eine Hilfsbohrung verschließen möchte und eine einfache, prozesssichere, schnelle, manipulationssichere und wirtschaftliche Lösung dafür brauche, dann rufe ich dich an.
Dann rufst du mich an.
Genau. In dem Sinne, Julia, Bela, weil einfach, einfach, einfach ist, vielen herzlichen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Danke, Bela.
Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Wissen, was verbindet? Der Bossart Expert Talk.